Servus und herzlich willkommen zu unserem ersten Motor-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Wir widmen uns heute dem Thema Urlaub und Elektromobilität. Wie ist es, lange Strecken in kurzer Zeit mit dem E-Auto zurückzulegen? Gibt's Probleme beim Laden? Und wie teuer wird das dann? Motorressortleiter Clemens Schumann kann uns mit seinen Erkenntnissen weiterhelfen und uns sagen, ob er seine Entscheidung bereut hat und was er beim nächsten Mal anders machen würde. Servus Clemens, willkommen zurück aus dem Urlaub.
Danke, lieber Markus, und danke für die Einladung, dass ich heute erzählen darf, wie die E-Auto-Reise war.
Im Motorteil der Oberösterreichischen Nachrichten hast du deine Strecke ein bisschen näher skizziert, deinen Trip, den du unternommen hast, quer durch Deutschland, kann ich verraten. Kannst du uns ein bisschen näher mitnehmen, wo ist es hingegangen und vor allem, ich meine, man kann es vielleicht denken, welchen Zweck diese Reise gehabt hat.
Ja, du hast schon einiges vorweggenommen. Konkret sind wir von Linz über Würzburg nach Hannover gefahren, sind von Hannover dann nach Köln, nach Düsseldorf und dann weiter von Düsseldorf in den Spreewald und schließlich nach Berlin und von dort wieder zurück nach Linz. Insgesamt waren das 2717 Kilometer.
Jetzt ist natürlich Deutschland landschaftlich gesehen irrsinnig schön. Du hast es aber verknüpft mit einem anderen Ereignis, das heuer in Deutschland stattfindet, ist es richtig?
Also am Anfang der Idee, die ich schon lange verfolge, standen Tickets für zwei Spiele der österreichischen Nationalmannschaft. Eines in Düsseldorf gegen Frankreich und das andere in Berlin gegen Polen. Und dann habe ich halt zu meiner Frau gesagt, nachdem ich in dieser Zeit mir Urlaub genommen habe, ob wir nicht mit dem E-Auto eine Deutschland-Rundreise machen sollten. Zum Kilometer fressen und einfach zum Schauen, wie ist das, wenn man mit dem Elektroauto so lange Strecken fährt, wie ist das mit dem Laden, wie funktioniert die Infrastruktur und so weiter. Und ja, so waren wir insgesamt 10 Tage unterwegs, wie gesagt 2717 Kilometer und um viele Erfahrungen reicher.
Und genau darüber wollen wir sprechen. Jetzt ist es natürlich so, wir als Motorredaktion der Oberösterreichischen Nachrichten, wir testen natürlich Elektroautos regelmäßig und aus der eigenen Erfahrung gibt es da immer auch viel Licht und auch viel Schatten. Wenn es darum geht, dass man so einen langen, intensiven Trip in Anspruch nimmt oder in Angriff nimmt, nehmen wir, nachdem wir deinen Plan jetzt ein bisschen kennen, die erste Frage, die sich für mich jetzt persönlich aufdrängt, ist, was hast du denn für ein Auto gewählt?
Ja, wir haben, nachdem der südkoreanische Hersteller Hyundai ja auch Sponsor der österreichischen Nationalmannschaft ist, haben wir in Absprache eben mit dem Importeur überlegt, welches Auto könnten wir dann nehmen und sind auf den Hyundai Ioniq 6 gekommen. Das ist eine sehr stromlinienförmige Limousine mit einem großen Akku. Der hat 77,4 Kilowattstunden Energieinhalt und das Besondere an diesem Auto ist, dass er eine 800 Volt Architektur hat. Das heißt, diese Architektur ermöglicht sehr, sehr schnelles Laden. Was natürlich bei mehreren Ladevorgängen, die wir da machen mussten, ein Riesenvorteil ist. Ja, so sind wir dann in Linz gestartet. Ich wollte mir es aber nicht ganz einfach machen und bin nicht mit 100% Akkustand losgefahren, sondern mit ungefähr 50%, damit ich möglichst schnell einmal laden muss und das gleich einmal ausprobieren kann. Das erste Mal war dann in Bayern.
Jetzt wollte ich vor dem Antritt der Reise wollte ich noch kurz nachfragen, wie bereitet man sich da auf so eine Reise vor? Wie akribisch schaut man sich da die Reiseroute an? Wie akribisch rechnet man sich durch, wo man ungefähr laden muss? Oder nimmt man sich vielleicht sogar spezielle Ladestationen als Ankerpunkte bei so einer Reise ins Visier? Oder überlässt man alles dem Bordcomputer?
Also ich muss ehrlich sagen, das Einzige, was ich geplant habe und schon vorher gebucht habe, weil eben in Deutschland zu Zeiten der Europameisterschaft wahnsinnig viel los ist und viele Quartiere gebucht sind, das Einzige, wie gesagt, was ich gebucht habe, waren die Quartiere. Das haben wir uns ungefähr vorher überlegt, wo wir wann sein wollen. Zwei Fixpunkte gab es am Montag, das war glaube ich der 17. Juni,
genau,
das Spiel gegen Frankreich in Düsseldorf und das am Freitag war glaube ich dann der 21. war dann das Spiel in Berlin gegen die Polen und so gesehen waren diese zwei Ankerpunkte waren fix und den Rest habe ich ganz bewusst nicht geplant, weil ich einfach wollte mal schauen, wie ist es, wenn man einfach drauf losfährt. Und es hat sich herausgestellt, dass das Auto einen wunderbar intelligenten Bordcomputer hat, denn man gibt dort einfach nur das Ziel ein, zum Beispiel Köln oder Berlin oder was auch immer. Und das bordeigene System rechnet dann aus und schlägt vor, wo man am besten lädt, bei welcher Station. Das System weiß auch, ob die jeweilige Station gerade frei ist oder nicht. Also in Echtzeit gibt es da dann manchmal, wenn die Station jetzt plötzlich besetzt ist, gibt es dann eine kurzfristige Änderung und man wird quasi umgeleitet. Aber sozusagen immer unter der Prämisse, möglichst keine oder nur sehr kleine Umwege zu machen. Also das funktioniert eigentlich wirklich mittlerweile ausgezeichnet.
Das heißt, auch wenn eine halbe Stunde vorher wer auf diese geplante Ladesäule hinfährt, macht es jetzt keinen großen Rumpler in der Reiseplanung.
Nein, weil das System registriert es sofort und schlägt eine alternative Route vor. Man kann dann trotzdem dorthin fahren, weil man weiß ja, an einer Schnellladestation oder an einer Schnellladesäule stehen die Autos ja in der Regel 15 bis 20 Minuten. Länger dauert der Ladevorgang nicht. Ja, und wenn ich halt einmal wohin komme, wo schon alle Stationen besetzt sind, dann warte ich halt einfach 10 Minuten, Viertelstunde. Man spricht dann mit den anderen Elektroautofahrern oder Fahrerinnen, wie ihre Erfahrungen sind und da ergeben sich immer wieder spannende Gespräche. Früher hat man gesagt Benzingespräche, jetzt sagt man halt einfach Stromgespräche dazu, ne?
Stromgespräche, ne? Ja. Ist sehr nett. Grundsätzlich, glaube ich, müssen wir unsere Hörer mal etwas näher führen. Wie ist denn die Ladeinfrastruktur in Deutschland im Vergleich zu Österreich?
Ja, also sie ist, die Ladeinfrastruktur in Deutschland ist ein bisschen besser ausgebaut als in Österreich. Ich habe, nachdem wir fast ausschließlich auf Autobahnen unterwegs waren, eigentlich immer nur Schnellladestationen angesteuert, die, wenn möglich, mindestens 350 kW Ladeleistung bieten und habe das eigentlich überall vorgefunden. Also wir waren bei dieser Reise über die 2717 Kilometer an insgesamt 10 Ladestationen und bis auf eine habe ich wirklich immer die 350 kW zur Verfügung gehabt. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zum Sagen, also ich habe immer ausreichend freie Ladestationen vorgefunden. Es war bei keiner einzigen Ladestation war es so, dass ich warten habe müssen, obwohl in Deutschland während der Fußball-Europameisterschaft natürlich wesentlich mehr Verkehr war als in normalen Zeiten, sage ich jetzt einmal. Das war eigentlich für mich sehr überraschend, weil ich mir eigentlich darauf eingestellt habe, dass man dort oder da einmal warten muss.
Jetzt spricht man beim IONIQ 6 von ungefähr, also ein bisschen mehr als 500 Kilometern Reichweite. Wie schaut es im Realbetrieb dann aus bei so einer Unternehmung? Und vor allem, bekommt man es irgendwann einmal mit der Reichweitenangst zu tun, dass man es vielleicht doch nicht an die gewünschte Ladesäule schafft?
Nein, also Reichweitenangst habe ich eigentlich überhaupt nie gehabt, weil ich gewusst habe, dass der Akku relativ groß ist, wie schon erwähnt, 77,4 Kilowattstunden nutzbarer Inhalt. Die Normreichweite gibt Hyundai auch mit 510 oder 513 Kilometer. Das ist wirklich nur in der Theorie. Sowas funktioniert in der Regel nicht. Das wissen wir aus vielen, vielen Tests mit Elektroautos. Ich halte auch nicht so viel davon, wenn man immer sozusagen nur die Reichweite im Fokus hat. Mir ist viel wichtiger der Verbrauch, wie wir es auch beim Benziner oder beim Diesel machen. Wir schauen auf den Verbrauch. Und da hat sich herausgestellt, dass der IONIQ 6 19,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer gebraucht hat.
Ein sehr, sehr niedriger Wert.
Ja, oder? Er könnte noch niedriger sein, aber es haben ein paar Faktoren dazu beigetragen, dass er höher ist. Da waren einerseits einmal 20 Zoll Räder, dadurch ist der Verbrauch größer. Dann waren einige Tage dabei mit großer Hitze. Das heißt, da hat man dann die Klimatisierung einfach eingeschaltet die ganze Zeit und das kostet natürlich mehr Energie. Dann war aufgrund der längeren Reise der Kofferraum bombvoll. Das Auto war besetzt mit Fahrer und Beifahrerin. Und deutsche Autobahn, brauche ich nicht sagen. Da kann man theoretisch fahren, in manchen Abschnitten, so schnell man will. Ich habe mich allerdings dazu entschieden, nie schneller als 130 km/h zu fahren, weil über 130 eigentlich der Verbrauch so exorbitant stark ansteigt, dass der Zeitgewinn, den ich da lukrieren könnte, das verliere ich halt dann an der Ladestation wieder. Und so gesehen sind die 19,5 Kilowattstunden okay. Mit dem Auto könnte man aber durchaus auch mit 17, 16,5 fahren. Ja.
Ja, aber mich schreckt das jetzt ehrlicherweise nicht.
Weil nein, es ist nicht schlimm, aber es wäre natürlich Luft nach unten in dem Fall. Ja.
Die Frage wäre natürlich gekommen, was du am Tempomat einstellst, quasi auf der deutschen Autobahn. Ich glaube, Spitze, 185 km/h, kann das sein?
Ja, also auf dem Papier hat er die 185, nur ich habe es nie ausprobiert, weil ich das nicht sinnvoll finde, weil da ist der Stromverbrauch dann so exorbitant hoch, dass ich ständig zur Ladestation fahren müsste. Und 130 hat sich als sehr angenehmes Reisetempo eigentlich herausgestellt bei dieser langen Reise.
Sehr angenehm ist natürlich auch die Geräuschkulisse im Innenraum. Wie hoch ist der Reisekomfort mit einem Elektroauto im Vergleich vielleicht zu einem Verbrenner?
Ja, ich war überrascht, wie hoch der Komfort ist und das liegt meiner Ansicht nach genau in dem Punkt, den du bereits erwähnt hast. Es ist die Geräuschentwicklung im Innenraum extrem niedrig. Das liegt daran, dass es halt keine Motorengeräusche von einem Elektromotor gibt, sondern nur ein Surren, das man innen aber auch so gut wie nicht hört. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist, es gibt halt keine Vibrationen wie beim Verbrennungsmotor. Und wenn ich da 700 Kilometer oder 800 im Auto sitze, dann merkt man das schon, ob das Auto laut ist innen oder nicht. Und das ist wirklich im Innenraum eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Man kann selbst bei Tempo 130 ganz normal miteinander reden, ohne dass man schreien muss. So gesehen sehr entspannt. Das muss ich wirklich sagen, ist ein riesiges Plus, was die Elektroautos betrifft.
Mhm. Weniger elektroautospezifisch, aber trotzdem aufgrund der Bauform natürlich auch eine Frage. Wie war es mit den Koffern und mit dem Gepäck?
Ja, der Kofferraum, das Volumen des IONIQ 6 hat, glaube ich, 410 Liter. Das hat völlig ausgereicht für die Reise über 10 Tage. Bei der Rückreise von Berlin nach Linz ist dann mein Sohn noch mitgefahren, der ist mit dem Zug nach Berlin nachgekommen, um sich mit mir gemeinsam das Polenspiel anzuschauen. Und selbst da war es dann kein Problem, weil der Kofferraum war natürlich bombvoll, aber es ist auf der Rücksitzbank auch noch ein Platz. Und es gibt bei dem IONIQ 6 Gott sei Dank auch noch vorne einen kleinen Frunk, der hat glaube ich 15 Liter. Und dort ist super praktisch, weil man dort zum Beispiel das Ladekabel reingeben kann, falls man mal an einer Wallbox fahren sollte mit 11 kW. Dann muss man nicht das ganze Gepäck rausräumen und das Kabel suchen.
Mhm. Speziell auf Reisen ist das ein Riesenthema, weil wenn man mal den Kofferraum eingeschlichtet hat und dann muss man die Ladekabel irgendwo suchen, ist man letztes Jahr im Urlaub schon einmal so gegangen. Komfortabel, wir haben über komfortabel gesprochen, komfortabel ist auch das Laden. Und jetzt möchte ich etwas näher zur 800-Volt-Technologie kommen. Wie lang dauert denn so ein Ladevorgang ungefähr am Schnelllader? Unter, sagen wir jetzt einmal, Idealbedingungen?
Ja, die Idealbedingungen haben wir in Deutschland eigentlich aufgrund der perfekten Infrastruktur eigentlich immer gehabt, weil alle Schnellladestationen, die ich angesteuert habe, die mir das System des Autos vorgeschlagen hat, haben eine Ladeleistung, eine maximale von 350 kW gehabt. Daher war von der Seite das Laden einmal perfekt und auch von der Seite sozusagen des Autos war es perfekt, weil der IONIQ 6, wenn der eine Ladestation vorschlägt, beginnt er dann ungefähr, je nach Außentemperatur, 20 Minuten, 25 Minuten, bevor man diese Ladestation erreicht, mit dem Vortemperieren des Akkus. Ziel ist, dass der Akku, wenn man sozusagen zur Ladestation hinfährt, die perfekte Temperatur hat, um möglichst viel Ladeleistung aufzunehmen. Und das hat der IONIQ 6 eigentlich auch in 9 von 10 Fällen geschafft. Ich habe bei den meisten Ladestationen zwischen 230, 235 bis 240 kW rausbekommen am Anfang. Je länger der Ladevorgang dauert, desto mehr sinkt dann die Ladeleistung.
Das ist ganz normal.
Ja. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man jetzt zum Beispiel 1000 Leute in einen Theatersaal reinbringen will. Bis 200, 300, 400 geht es relativ schnell und dann wird es halt irgendwie mühsam. Und bis der Letzte dann seinen Platz gefunden hat, dauert es wahrscheinlich am längsten, weil da müssen welche aufstehen. Und so kann man sich das ungefähr beim Akku vorstellen. Das heißt in der Praxis, man lädt eigentlich nie bis 100%, weil das dauert am allerlängsten. Außerdem ist es für die Batterie nicht so ideal, weil dadurch hält sie möglicherweise nicht ganz so lange. In der Praxis macht man es so, man fährt ungefähr mit 10-15% Ladestand des Akkus zur Ladestation, steckt an und lädt dann ungefähr bis 80-85%. Das hat im Fall des IONIQ 6 18, 19, 20 Minuten gedauert. Also wirklich sehr, sehr schnell.
Und wer jetzt in diesem Zusammenhang irgendwo diese drei Buchstaben SOC lesen sollte, da ist gemeint State of Charge, sprich Ladestand der Batterie. Da reden wir von eben diesen 10-15% bis 80, ist meistens so angegeben am DC-Lader,
ja.
Also am Schnelllader.
Genau.
Genau. Wie groß ist also der Zeitverlust bei Schnellladern, den man in der Reise einplanen muss?
Ja, ich weiß nicht, ob man von Zeitverlust sprechen kann. Es ist ja so, dass man mit einem Akku, der 80-85% geladen ist, komme ich ja ungefähr 300 Kilometer weit. In dem Fall bei diesem Auto gibt es natürlich andere Autos. So, 300 Kilometer hast in der Realität ungefähr bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h, weil recht viel mehr schafft man auf der deutschen Autobahn nicht, durch Baustellen und Geschwindigkeitsbeschränkungen und so weiter. Das heißt, ich bin 3 Stunden unterwegs und nach 3 Stunden, muss ich ehrlich sagen, bin ich eigentlich einmal ganz froh über Pause, sei es einen Kaffee zu trinken, einmal aufs Klo zu gehen, ein Eis zu essen oder mal kurz, weiß ich nicht, die Mails checken oder sowas. So gesehen würde ich jetzt ungern von einem Zeitverlust sprechen, aber natürlich, die Fahrt von Berlin nach Linz dauert halt dann nicht 6,5 Stunden, sondern 7,5. Also konkret an dieser Fahrt kann ich es festmachen. Da sind wir am Sonntag von Berlin mit insgesamt 3 Ladestopps bis nach Linz gefahren. 3 Ladestopps deswegen, weil ich in Berlin mit, glaube ich, 55% weggefahren bin und wollte das nicht komplett ausreizen in Linz, sondern habe einfach Station Bayerischer Wald, hat die geheißen, habe ich nur ganz kurz nachgeladen, aber nur, glaube ich, 10 Minuten.
Man sagt ja umgangssprachlich immer, wer eine Reise tut, der hat was zu erzählen. Jetzt wäre die Frage natürlich, die sich viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch stellen, was waren denn die positiven Erlebnisse und was waren die negativen Erlebnisse? Vielleicht fangen wir mit den guten Dingen zuerst an.
Ja, fangen wir mit den positiven an. Da gibt es eigentlich gleich mehrere Dinge. Erwähnt haben wir ja schon das sehr niedrige Geräuschniveau und das komplette Fehlen von Vibrationen. Dazu kommt noch die enorme Beschleunigung eines Elektroautos. Das alles führt dazu, dass man letztlich wahnsinnig gelassen fährt. Also ich bin selten so entspannt von einem Auto ausgestiegen nach einer Strecke von 700 oder 750 Kilometer. Das war sehr positiv. Sehr positiv waren in diesem Fall, dank der 800 Volt Technik, wie wir eh schon erwähnt haben, das wahnsinnig schnelle Laden. Wir haben zum Teil viel mehr Jause mitgehabt, als wir dann Zeit gehabt haben, überhaupt zu jausen an der Station, weil wir schon wieder weitergefahren sind. Sehr positiv waren auch die zahlreichen Stromgespräche, wie wir es zuerst bezeichnet haben, mit anderen Elektroautofahrern über deren Erfahrungen, über deren Probleme und so und Zugänge. Das war total spannend und interessant. Sehr positiv war auch die, ja, die hohe Zahl oder die große Zahl an Ladestationen in Deutschland, die sehr, sehr potent sind, sprich 350 kW eigentlich überall schon Standard ist. Und dazu ein sehr dichtes Netz, weil, wie gesagt, ich habe kein einziges Mal warten müssen. Das war sehr positiv. Ja, das sind einmal die positiven Dinge, die ich erwähnen wollte. Negatives hat es auch gegeben.
Aber ich wollte nur kurz was zu den positiven Sachen sagen. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen geplaudert und du hast mir gesagt, durch diese schnellen Ladevorgänge bist du teilweise später als andere gekommen und hast vorher wieder wegfahren können.
Ja.
Wie frustrierend war das für manche andere?
Das kann durchaus sein, dass das frustrierend war für den einen oder anderen Elektroautofahrer, die noch dazu wahrscheinlich mehr bezahlt haben für das Auto, als der Hyundai kostet. Aber sie waren durchaus sozusagen bewundernd und eher nicht frustriert, sondern haben sofort gefragt, warum geht das bei diesem Auto so schnell? Und dann habe ich halt jedes Mal auf diese 800 Volt Technik hingewiesen, die ja noch nicht sehr viele Hersteller haben. Wir kennen das von Kia, von Hyundai, von Porsche und Audi. Und that's it. Alle anderen haben eigentlich die 400 Volt Technik und da kann man von so hohen Ladeleistungen bzw. so hohen Ladegeschwindigkeiten eigentlich nur träumen. Ja.
Wir haben vorhin gesagt, es gibt meistens gibt es viel Licht, aber auch Schattenseiten. Hat es bei deiner Deutschland-Tour auch irgendwelche Schattenseiten gegeben, die du jetzt aufzählen könntest?
Ja, wo viel Licht ist, ist ja auch Schatten. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Es waren aber relativ kleine Dinge, muss ich sagen, bis auf eine Ausnahme. Was mir besonders negativ aufgefallen ist, war, dass keine einzige der insgesamt 10 Ladestationen, die ich quer über Deutschland verteilt aufgesucht habe, keine einzige war überdacht. Ja. Das ist eine Katastrophe, weil jede Tankstelle hat ein Dach über. Das ist eigentlich, sollte man sie erwarten können, auch bei einer Ladestation, nämlich aus zwei Gründen. Wir waren im Sommer unterwegs, zum Teil hat es 35 Grad Außentemperatur gehabt. Und wenn ich da nur 20 Minuten in der Knallsonne stehe, heizt das Auto wahnsinnig auf. Das heißt, ich muss während dem Laden die Standklima eingeschaltet lassen. Das ist eine sinnlose Energieverschwendung. Mhm. Und das Zweite ist, was natürlich auch einmal war, heuer ist der Sommer ja sehr gewitteranfällig. Wir haben zweimal bei einer Ladestation einen Regenguss gehabt und natürlich genau dann, wenn du aussteigst und anstecken willst, wenn dann der Schütter daherkommt, ist das auch super unangenehm. Also das wäre ein dringender Appell an die ganzen Ladestationen, Betreiber, bitte ein Dach über die Ladestationen zu machen und im Idealfall vielleicht sogar eine PV-Anlage auf diese Dächer zu geben, dann wird das sinnvoll sein.
Könnte man ja kombinieren, genau.
Also das war wirklich der mit Abstand negativste Punkt, den ich erlebt habe. Das Zweite, was nur erwähnenswert ist, aber das hat man wahrscheinlich überall, das kenne ich ja schon von Parkgaragen und Ladestationen in Österreich, dass die zum Teil zugeparkt sind von Autos mit Verbrennungsmotor, also die haben dort überhaupt nichts verloren. Den Vogel hat sicher ein Elektroautofahrer abgeschossen, da waren wir an der E-Auto-Ladestation an der A9 in Deutschland, nördlich von Leipzig in Bitterfeld-Wolfen. Das war eine riesige Station mit 12 Ionity-Schnellladesäulen und 20 Tesla-Ladesäulen. Und der ist mit seinem Tesla gekommen, hat hinten angehängt gehabt, einen Autotransporter, und da war halt ein Auto drauf, und der wollte einfach das Auto, also diesen Hänger, nicht abhängen, sondern er ist einfach quer zu den Ladestationen gefahren und hat mit einmal 6 Ladestationen dort blockiert. Das war ihm aber ziemlich egal. Also,
hast du den Fahrer auch getroffen?
Nein, den habe ich gar nicht gesehen. Ich mische mich da auch in sowas nicht ein. Ich finde es nur wahnsinnig egoistisch, wenn man sowas macht. Und das war ja nicht das einzige Mal sozusagen, wo man sowas erlebt, wo einfach der Egoismus siegt, oder ich weiß es nicht, ist es eine bewusste oder unbewusste Entscheidung, sowas zu machen. Ich möchte also die Station so vorfinden und auch so verlassen und so benutzen, damit ich möglichst andere auch die Möglichkeit haben, dort einfach problemlos zu laden und so weiter. Also da kann man schon ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen, das ist sicher kein Thema. Und der dritte Punkt, der negativ ist, sind die relativ hohen Kosten, wenn man unterwegs mit dem Elektroauto laden muss.
Dazu werden wir jetzt noch kommen. Wir machen nämlich einen Strich unter diesen, unter die Rechnung dieser Rundfahrt. Und da würde ich dich fragen, du hast es zusammen aufsummiert und auch im Artikel reingeschrieben. Was haben denn diese Rechnungen ausgemacht vom Laden her?
Naja, also wir waren insgesamt, die Strecke war 2717 Kilometer lang, wie bereits erwähnt. Es waren insgesamt 10 Ladestopps, und es hat sich herausgestellt, dass wir insgesamt 529 Kilowattstunden nachgeladen haben. Die Gesamtkosten haben betragen 419,60 €. Daher hat es ja Durchschnittsverbrauch ergeben von 19,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und diese 100 Kilometer, damit man sich das leichter vorstellen kann, waren nur die reinen Stromkosten für diese 100 Kilometer, waren 15,40 €.
Das ist schon relativ, es klingt zumindest relativ teuer.
Ja, es ist relativ viel. Ich habe mir das ausgerechnet, eine Kilowattstunde hat mich 79 € gekostet im Schnitt. Das kann man aber, wenn man sozusagen jemand ist, der öfter lange Reisen macht und öfter lange Strecken mit dem E-Auto fährt, kann man diese Kosten halbieren, wenn man will.
Okay, wie geht das?
Da gibt es bei verschiedenen Ladeanbietern gibt's sogenannte Abo-Modelle. Da zahlt man eine monatliche Grundgebühr. Und dafür sinkt dann der Preis für die Kilowattstunde signifikant, nämlich um 50% in diesem Fall. Also ich kann das am Beispiel von Ionity, das ist ein Ladeanbieter, der in Österreich und in Deutschland und in anderen europäischen Ländern sehr, sehr viele Ladestationen betreibt. An diesem Beispiel kann man das festmachen. Da kostet zum Beispiel ein Monatsabo 11,99 €, und dafür kostet mich dann, egal wo ich lade und mit welcher Geschwindigkeit, kostet mich dann eine Kilowattstunde 39 € und nicht 79. Das heißt, so gesehen hätte ich die Kosten für diese Reise um die Hälfte reduzieren können, von 419,60 € auf 206,50 €.
Wobei man dann sagen muss, dann ist man aber an diese Ionity-Stationen gebunden, oder?
Ja, ja. Überall anders, wo man dann lädt, hat man dann höhere Tarife, außer man schließt auch mit diesen Anbietern ein Abo ab. Das wird es wahrscheinlich auch geben. Wobei man dazu sagen muss, die Dichte an diesen Ionity-Ladestationen ist relativ hoch, und das Netz wird immer dichter geknüpft. Also das, wer sozusagen viel und lange Strecken fährt, ist sicher mit so einem Abo gut bedient. Aber es hat sich bei dieser ganzen Reise einmal mehr bestätigt, was wir ohnehin eigentlich seit vielen Monaten oder Jahren schon predigen. Wer zu Hause keine Möglichkeit hat, das Elektroauto zu laden, sollte eigentlich noch die Finger davon lassen, weil es gibt nichts Teureres, als unterwegs zu laden. Das ist einfach Fakt.
Wie fällt dein Gesamtfazit aus? Würdest du die Reise so noch einmal machen?
Ja, grundsätzlich spricht überhaupt nichts dagegen. Es war eine total interessante Erfahrung mit das Kilometerfressen, wenn man so will, mit einem Elektroauto ist völlig problemlos in der heutigen Zeit, weil die Autos wahnsinnig viel können, weil die Infrastruktur mittlerweile wirklich sehr gut ausgebaut ist. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die Autos mittlerweile mehr können, als die Infrastruktur derzeit hergibt. Also da könnte man durchaus bei der Infrastruktur noch einiges machen. Und ja, es ist, was mich eigentlich am meisten überrascht hat, positiv war, dieses entspannte Reisen. Das habe ich mir so nicht erwartet, weil ich eher am Anfang befürchtet habe, muss man da mal irgendwie Angst haben, dass man mal wo stehen bleibt oder dass man keine Ladestation findet. Aber diese Ängste waren total unbegründet. Im Gegenteil, ich war überrascht, wie viele Lademöglichkeiten es mittlerweile in verschiedenen Leistungsstufen und verschiedenen Kosten gibt. Ja.
Würdest du irgendetwas anders machen?
Naja, was sozusagen der nächste Schritt wäre, dass man mal sagt, wenn man wieder so eine längere Reise macht mit einem anderen Auto, das vielleicht nicht so optimal ist, was die Ladegeschwindigkeit betrifft und die nicht so eine hohe Ladeleistung aufweist, oder vielleicht mit einem Elektroauto, das einen deutlich kleineren Akku hat, dass man einfach gezwungen ist, sozusagen wirklich sehr eine konkrete Strategie zu überlegen, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Aber es war die erste längere Reise mit einem Elektroauto und es war sicher nicht die letzte, weil ich mir denke, man kann so auf so einer Reise einfach schauen, wie fühlt sich Elektromobilität im Alltag an oder im Urlaub an. Und einfach, wir sind in der privilegierten Lage als Motorjournalisten, dass wir darüber schreiben können. Und letztlich ist ja unser Job, dass man einfach aufklärt über das Ganze und einfach die Vor- und Nachteile anführt und gegenüberstellt. Und dann kann sich jeder sozusagen sein eigenes Bild machen. Es wird Leute geben, die werden sagen, ich fahre lieber mit dem Diesel, ich fahre lieber mit dem Benziner. Andere werden sagen, ja, das klingt eigentlich ganz gut, ich möchte das einmal ausprobieren. Und ja, so findet dann jeder seinen für sich passenden Antrieb. Es gibt ja auch noch zwischendrin, gibt es noch die Plug-in-Hybride oder Hybrid oder was auch immer. Da gibt es ja viele Möglichkeiten und so gesehen, denke ich mal, ist das einmal ein Versuch wert gewesen.
Wir haben jede Menge, oder du hast jede Menge Erkenntnisse gewonnen. Danke für deine Ausführungen. Wer mehr über die Reise des Clemens Schumann erfahren will, liest einen entsprechenden Artikel im Motorteil der Oberösterreichischen Nachrichten und natürlich auf Nachrichten.at. Clemens, danke für deine Antworten und deine Ausführungen.
Ja, ich sage danke für die Einladung, lieber Markus. Es war mir ein großes Vergnügen und ja, sobald ich wieder eine größere Reise hinter mir habe, werde ich mich wieder melden bei dir.
Sehr gut. Dankeschön.
Danke gern.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sagen wir recht herzlich danke für die Aufmerksamkeit, wünschen einen schönen Tag und bis nächstes Mal.